wie der Heilige Geist nach der Verheißung und dem Versprechen von Gott auf die zusammengekommen, auf die gekommen sind, die zusammen gewesen sind, dortmals in Jerusalem. Vielleicht erinnert ihr euch an das, was ich manchmal bei Gottesdienstausgang sage, als Zuspruch. Als Zuspruch, dann sage ich manchmal etwa wie folgt. Der dreieinige Gott segne dich, der Vater, der dich geschaffen hat, du bist sein Geschöpf. Im Namen von Jesus, der dich erlöst hat. Und im Namen vom Heiligen Geist, wo was? Wo uns erinnert, immer mehr in das Bild hineinzuwachsen, wo der Vater im Himmel von uns hat. Oder wo uns erinnert an das Wort vom Vater. An das Gebot, das nicht mehr auf die Steintafel geschrieben ist, sondern in unser weiches, fleischernes Herz. Und Gottes Geist in uns das wach ruft, wach haltet. Über das möchte ich mit euch heute ein bisschen nachdenken, am heutigen Pfingstsonntag. Also weniger nur ein Zurückschauen, was ist hier passiert. Man hat es gehört in Auszügen, man kann es nachlesen, sondern mehr über das nachdenken, was denn Gottes Geist im Leben von uns möchte wirken und tut wirken. Immer mehr möchte verändern. Und dazu lese ich jetzt nochmal einen Bibeltext aus Römer 8, der ist auf den Schritt im Alltag abgedruckt. Ich könnte auch zuhören und lesen zur besseren Verständlichkeit aus der Hoffnung für alle. Dort ist beschrieben etwas von dem, wo Gottes Geist, der Geist, der gekommen ist mit Pfingsten, in unserem Leben, im Leben von Menschen, die Jesus nachher folgen, will bewirken. Römer Kapitel 8, ab Vers 1 bis etwa Vers 17. Also, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie aber ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes nun erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangte. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr unsere sündige Natur unser Leben. Wer von der sündigen Natur bestimmt ist, folgt den selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur trieb, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. So wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner sind, um dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Durch ihn habt ihr nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht sein. Ein dichter Text.
Kaum an einem anderen Ort wie im Römerbrief wird das Evangelium gründlicher erklärt, wie eben der Paulus im Römerbrief. Nirgends wird die Auswirkung von Gottes Geist deutlicher aufzeigen, sein Verändern, sein Wirken, wie da an dieser Stelle. In den ersten 7 Kapiteln wird uns von Paulus das Evangelium vorgestellt. Was ist denn das, wo Jesus gewirkt hat? Und auf das zieht der Paulus die Folgerungen. Wie ist es gekommen, hat er gefragt. Und was bedeutet es jetzt? In den folgenden Kapiteln beschäftigt sich Paulus, wie denn das Glauben an Jesus sich jetzt auswirkt, was es denn verändert. Oder eine modernere Frage, was es denn bringt. Die Römer sollen das Evangelium nicht nur verstehen. Ich glaube, das Verstehen vom Evangelium ist wichtig. Aber es bleibt nicht bei dem. Es soll bei ihnen eine Herzenssache werden. Eine Sache, die ihr Herz verändert und ihr Leben gestaltet. Wir sollen das Evangelium verstehen, aber nicht nur verstehen. Die Sache vom Herz, wo der Heilige Geist in unserem Herz wohnt und wir durchdrungen sind. Durchdrungen, da stelle ich mir immer so einen Abwäschlumpen oder einen Wäschhudel vor, der pflotschnass ist. Als Kind habe ich die manchmal nachher rausgesucht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ein pflotschnasser Lumpen, für die Männer vielleicht ein Schwamm zum Autowäschen. Seht ihr das Bild? Ich habe jetzt nicht noch Wasser gebracht. Von Gottes Geist durchdrungen, gesättigt, sodass es überall Spuren hinterlässt. So sollen die Römer, so sollen wir unterwegs sein. Denkt doch das nächste Mal dran, beim Mittagsabwäschen, 2 Stunden etwa, beim Autowäschen, wahrscheinlich nicht heute. Der Paulus zeigt auf, dass auch wir Christen, also Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Menschen, die mit, von Jesus wiedergeboren sind, zwar immer noch wieder Sünde tun, also sündhaftes Verhalten haben, falsche Taten tun, aber dass wir nicht mehr unter der Diktatur von der Schuld und von der Sünde leben. Dass unser Herr ein anderer ist, wie die Sünde, nämlich Christus. Aber dass wir immer wieder auch mal noch Momente merken, da ist nicht nur Christus in unserem Herz, da steckt irgendetwas auch noch in unseren alten Knöcheln. Etwas, was wir so verinnerlicht haben, dass wir immer wieder nach dem leben und nicht nur nach dem, wo Gottes Geist in unserem Herz angefangen hat, wirken und will zur Vollendung bringen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Der Paulus schreibt sehr ehrlich von sich, er sagt, ich tue immer wieder das, was ich nicht will. Er sagt sogar noch stärker, das, was ich verabscheue. Also verabscheue, das ist mindestens so eine grosse Spinne da oben im Ecken. Das, was ich absolut nicht will, das, was mich ankotzt, das, was mich anwidert, ich tue es immer wieder. Ich bin erstaunt, wie offen, dass der Paulus das der Römer schreibt. Der hat die Römer übrigens noch nie gesehen, aber er schreibt nicht das im Brief. Ich tue immer wieder das, was ich verabscheue. Wie offen, dass der Paulus macht, ich habe mich gefragt, würden wir das in einer Gemeinde auch so sagen? So offen, so ehrlich. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass man in der Gemeinde lieber so lebt, dass man so ein bisschen die schönere Seite zeigt und wettet sehen. Die Sonnenseite, ah ja, wenn Sonntag ist, auch Sonntags Gesicht. In einer Studie, wo es darum gegangen ist, wie Singles in einer Gemeinde und in einer Gemeinschaft können leben von Christen, ist mir ein Zitat von Bonhoeffer begegnet. Ich lese auch sonst jemanden Bonhoeffer, aber das war dort ganz unerwartet. Und das hat mich bewegt, was er dort über Gemeinschaft schreibt, wo es darum gegangen ist, wie Singles und Verheiratete mit ihren Schwachheiten, mit ihren Nöten, die zum Teil unterschiedlich sind, mit ihren Fragen, mit ihren Anfragen vor Gott auch dürfen, in der Gemeinschaft, die heime sind, wohl sind, aufgehoben sind. Und dort ist das Zitat, das folgendermaßen heisst, und ich es lese, weil ich es nicht besser könnte sagen. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Beten und Dienen manchmal allein gelassen sind und bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige und Fromme Gemeinschaft haben, aber nicht als die unfrommen Sünder. Die fromme Gesellschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn da auf einmal ein wirklicher Sünder sitzen würde. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge, in der Heuchelei, denn wir sind nun mal Sünder. Da muss man zuerst ein bisschen durchschnaufen. Der Paulus wagt den Römer, vor sich zu offenbaren, uns zu offenbaren, ich tue immer wieder, was ich verabscheue. Was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Und ich glaube, die Aussage auch für uns zu hören, auf uns zu beziehen, bewahrt uns vor einem Doppelten. Nämlich, dass wir nicht scheinheilig sind, also nur zum Schein heilig sind, unfehlbar, nach dem Motto, ein echter Christ hat keinen Kampf mehr mit seinem sündigen Verhalten. Oder auf der anderen Seite, vor einer Nachlässigkeit, dass man sagt, wir Christen sind auch nur Menschen und darum können wir sündigen wie alle anderen. Das wäre die andere Seite, wo man von dem Rössli oben runterfallen könnte. Dabei ist es doch so, wo wir wiedergeboren sind, dass Gottes Geist in unserem Leben unser Herz ausgerichtet hat auf das, was Gott will. Sonst wären wir nicht wiedergeboren, wenn das Gottes Geist nicht uns gewirkt hat. Also wir sind schon verwandelt, wir werden noch mehr verwandelt, bis wir in der Herrlichkeit ankommen. Dass wir immer mehr zu dieser Ehe von Gott leben können. Zugleich merken wir eben die alten Gewohnheiten von unserem Fleisch, die uns immer wieder abhalten wollen, in dem zu leben, wo Gott will. Dass wir eben mehr nach unserem Sinn leben, wie nach seinem Sinn. Aber dennoch, trotzdem, folglich gibt's für die, die in Christus sind, keine Verdammnis mehr, sagt der Paulus weiter. Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Das sind juristische Begriffe. Wo heisst, dass jemand frei ist von jeglicher Schuld. Es ist nichts mehr im Auszug von diesen Registern, wo unsere Schuld aufgeschrieben ist. Nicht nur beim Betreibungsamt oder sonst einmal. Die Anklage ist weg, die Gerichtsstrafe ist weg. Keinerlei Anklage für die, die in Christus sind. Jesus hebt uns sein Begnadigungsschreiben her, wo künftig unser Ausweis ist, statt dem Sünderegister, wo wir bis jetzt hatten. Er hat es geschrieben und tilgt mit seinem vergossenen Blut. Das ist fast unglaublich. Nein, wir sollen es eben glauben. Wir sollen es glauben, wir dürfen es glauben. Wir dürfen es in Anspruch nehmen. Dass es für die, die in Christus sind, keine Verurteilung mehr gibt. Wir sind auch nicht nur gerade jetzt frei vor der Verdammnis. Jetzt, wo wir gerade unsere Schuld bekennt haben und da sitzen. Nein, es gibt keine Verdammnis mehr. Für die, die wiedergeboren sind, gibt es keine so eine mehr. Das ist wichtig. Es gibt immer wieder Christen, manchmal gehören ja auch noch ein bisschen dazu, aber es gibt immer wieder Christen, die denken, dass ein Christ seine Sünde bekennt und dann für den Augenblick erlöst ist. Aber sobald er wieder etwas falsch macht, wieder Angst hat, Gott soll uns wieder zurückstellen, verdammen, sich abwenden. Dann könnte ja ein Christ nicht sicher sein, ob er nicht doch verloren geht oder gerettet ist.
Dann würden wir ja gleich immer hin und her pendeln zwischen Hoffnung auf das Heil und Angst, es könnte doch nicht lange.
Und damit wären wir anfällig für Menge menschliche, vielleicht sogar teuflische Formen von Ablasshandel, dass man etwas tun muss, damit es doch noch langt, oder von Werkgerechtigkeit, oder dass wir abhängig sind von Menschen oder Institutionen, die uns das Heil vermitteln. Das ist aber entgegen von dem, was die Bibel sagt. Es gilt das Wort, wenn der Sohn uns frei macht, sind wir wirklich frei. Das ist entscheidend, dass man die Tatsache versteht für unser Leben, für das, was der Paulus sagt.
In den ersten zwei Versen zeigt der Paulus auf, wie das passiert ist, die zwei Sachen. Kein Verdammnis mehr und nicht mehr unter der Diktatur von der Sünde.
Wenn wir nicht genau wissen, was Diktatur ist, dann gibt es noch genug Anschauungsmaterial in dieser Welt. Wir wissen, wir erfahren gerade durch Gottes Geist in unserem Leben, wo er unser Leben geholt hat mit der Wiedergeburt, wo er geschenkt hat mit Pfingsten, dass wir nicht mehr unter dieser Herrschaft stehen von der Sünde. Wir sind befreit, ist für mich ein wichtiger Satz geworden. Wir sind befreit vor dem Gesetz als Zulassung dafür, dass Gott uns liebt. Das Gesetz erfüllen ist nicht Zulassungsbedingung, damit wir erlöst sind. Das Gesetz aber zeigt uns, wo wir den Weg von der Liebe verlassen. Spätestens dort, wo wir mit dem Gesetz in Konflikt kommen, haben wir den Weg von der Liebe verlassen. Spätestens dort. Alles, was Jesus tun hat, seine Menschwerdung, sein Tod, seine Auferstehung, hat das eine Ziel gehabt, dass man geheiligt für Gott lebt, zu Gottes Ehre lebt. Dass man den Weg gönnt, den er in unserem Leben bewirkt, durch seinen Geist. Und mit jeder Schuld, die wir tun, stellen wir uns eigentlich wieder gegen den Sinn. Wir kehren uns um und sagen, nein, ich will doch etwas anderes. Gegen das, was Jesus gewirkt hat, gegen das, was Jesus möchte, durch seinen Geist. Und ich glaube, eine größere Motivation wie das für ein geheiligtes Leben gibt es wenig, zum Wissen, alles, was Jesus tut, alles, was ihn gekostet hat, hat er eingesetzt, dass ich geheiligt leben kann, dass ich so leben kann, wie es dem Vater gefällt. Und erst noch so, wie es besteht vor dem himmlischen Vater. Und ich will in dem bleiben. Aber wie führen wir denn so ein Leben, das auf das gerichtet ist, was Gottes Geist will? Zuerst zwei grundlegende Sachen. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann ist das der erste Schritt, seine Erlösung anzunehmen. Und wenn wir wiedergeboren sind, gilt es immer wieder auch zu prüfen, zu bedenken, fühlst du dich manchmal von Gott verurteilt, obwohl du wiedergeboren bist? Es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus sind. Wie kannst du dich erinnern, vielleicht erinnern lassen, dass es für die, die in Christus sind, keine Anklage mehr ist. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu heiligen. Motiviert uns das, heute anders zu leben wie gestern? Was muss ich vielleicht ändern mit dem ersten Schritt in meinem Denken, in meinem Tun? Für den Paulus sind das Leben und das Denken ganz fest miteinander verknüpft. Das, wo ich darüber nachdenke, dort, wo ich mein Denken ausrichte, das prägt mich. Ich sage zwei Sachen, die andere Leute herausgefunden haben, die mich angesprochen haben, aber auch provoziert. Es hat jemand gesagt, das, was du machst, wenn dir keiner zuschaut, ist das, was du in Wahrheit arbeitest. Oder anders noch, dorthin, wo meine Gedanken gehen, wenn ich nichts mehr habe, was mich ablenkt, ist eigentlich das, für das ich lebe. Ich weiss, dass sie starke Sätze, wo man sagen kann, ja, also so extrem kannst du es dir doch nicht sagen. Ich weiss nicht, was die vergangenen Wochen von dem Lockdown, von dem Eingesperrtsein aufgefördert hat und zugelassen hat an Gedanken. Ich habe gemerkt, ich habe nicht nur fromme Gedanken gehabt. Römer 12, Vers 2. Lasst euch ändern durch die Erneuerung von eurem Denken, damit ihr könnt prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Oder aber im 2. Thessalonicher, der Herr aber richte euer Herzen aus auf die Liebe von Gott und auf das Warten, dass Christus wiederkommt. Der Paulus sagt, wir sind unserem Fleisch nicht mehr Schuldner. Wir sind unserem Fleisch nicht schuldig, wir müssen nicht mehr dienen. Und wenn wir bedenken, was Christus für uns zu tun hat, dass er uns Liebe und aus Gnade erlöst hat und Gottes Geist in unser Leben gekommen ist, dann wollen wir ja eigentlich nichts mehr anders, wie Jesus eine Antwort geben mit unserem Leben. Sünd gedeiht oft auf dem Boden von unserem Selbstmitleid. Ich weiss nicht, ich habe die vergangenen Wochen manchmal so einen Anflug gehabt von Selbstmitleid. Was für ein Arme das jetzt bin, dass ich nicht kann und dass ich müsste. Ich rede von mir. Aber Sünde gedeiht oft auch auf dem Boden, dass ich das Gefühl habe, ich bin zurückgesetzt von Gott, von Menschen. Ich bekomme nicht, was mir eigentlich zustehen würde und jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich es gleich bekomme. Und Gott kümmert sich eigentlich weniger, wenn ich es gut hätte. Dabei hat mich Gott gar nicht zurückgesetzt, sondern er hat mich vorgesetzt und hat gesagt, ich verurteile dich nicht, ich verurteile meinen Sohn. Und du bist privilegiert, ich setze dich vor. Ich gebe dir den Wert in meinem Sohn. Es ist normal, dass Versuchungen manchmal um uns herumschwirren. Ein Prediger hat das Bild gebraucht von so einer Mucke, von einer lästigen Mucke oder von einer Fliege, die uns um den Kopf sucht. Vielleicht in der Nacht, wenn man schlafen will. Hören das? Es ist normal, dass so Versuchungen manchmal um unseren Kopf suchen. Das ist auch nicht angenehm übrigens. Weder bei den Stechmucken noch bei den Versuchungen. Aber es ist gut, dass wir probieren, mit Gottes Hilfe so Mucken zu erkennen. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wo ist sie jetzt eigentlich? Zu verscheuchen, oder kommt sie wieder? Oder vielleicht dann auch mal mit Gottes Hilfe an die Wand klatschen und sagen, es ist fertig. Bei den Mucken ist es ein bisschen einfacher als bei der Versuchung, aber vielleicht hilft uns das Bild. Ihr kennt vielleicht das Zitat von Martin Luther, wir können nicht dafür sorgen oder verhindern, dass die Vögel um unseren Kopf schwirren, aber dass sie ein Nest bauen, das können wir verhindern. Es geht ein bisschen in die Richtung. Ja, und wo sticht denn die Mucke zu? Dort, wo wir nicht umhüllt sind von der Bettdecke oder von einem Pyjama, dort sticht sie zu. Dort, wo wir nackt sind, dort, wo wir unsere Blöße haben, dort sticht sie zu. Und dann dürfen wir mit unserem Versagen, mit unserer Verletzung von dieser Stechmucke zu Jesus kommen. In sein erbarmende und helfende Dasein. Flüchten zu ihm, dass er uns verbindet. Gut, eine Stechmucke verbinden ist ein bisschen blöd, aber bei der Versuchung ist es gut, wenn er es verbindet, heil macht. Aber wir gehören nicht der Mucke, wir gehören Jesus. Wir gehören Christus, unserem Herrn. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, und dann höre ich auf. Im Jakobus 4, könnt ihr mal nachlesen. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, fragt der Briefverfasser, woher das eigentlich der Streit und der Krieg in dieser Welt kommt und unter den Christen. In der Welt, das ist ja nice, aber unter den Christen sagt, woher kommt eigentlich das? Der Streit unter uns. Und die Antwort aus der Lust, aus den Begehrlichkeiten, die in uns sind, in unserem Leib sind, in unseren Gliedern innen sind, in unseren Knochen sind. Dass dort Kampf, Streit, Krieg entsteht, auch unter Gläubigen. wo wir ohne mit Jesus darüber zu reden, unsere Begierde einfach rumgeben. Also weniger uns beschenken lassen, was wir brauchen, was unsere Bedürfnisse sind und wie es Jesus beurteilt, sondern an uns reissen. Das selber dafür sorgen. Die Anwendung, und ich möchte noch ausstrecken. Ich möchte mit Jesus lernen, über meine Bedürfnisse zu reden und zu fragen, wenn er mein Bedürfnis einschätzt, ob es wirklich eins ist oder nicht. Ob es eher um den alten Mensch geht, der jetzt etwas will, oder ob es mehr sein Geist ist in mir, wo sich noch etwas sehnt, wo etwas fehlt, wo etwas will bewirken. Geht es um etwas, wo mein alte Ich angeht, wo ich nichts mehr zu befehlen hat, weil es ja gestorben ist, aber es redet gleich immer wieder mal. Oder um das, was Gottes Geist in meinem Leben will schenken. Gottes Geist ist jedem, wo Jesus nachfolgt, wo wiedergeboren ist. Er hat uns zu neuem Leben geführt. Er ist uns gegeben, damit unser Herz mit der Wiedergeburt immer mehr in das einfindet, wo Gott von unserem Leben hat. Gott zu ihr zu leben. Ich glaube, dafür können wir danken, für das, was passiert ist. Ich weiss nicht, wenn ihr auf euer Leben schaut. Manchmal denkt man, jetzt bin ich immer noch nicht weiter. Ja, wären wir da, wo wir jetzt sind, wenn Gott nicht in unser Leben gekommen wäre? Was hat er schon bewirkt in unserem Leben, dafür zu danken? Wir sind immer noch Sünder, aber begnadigte Sünder. Durch Gottes Wirken. Und auch zu bitten, dass dort, wo wir erkennen, wir sind noch nicht am Ziel, hilf du mir, verändere du mich, dass wir als Geist geleitete Menschen unterwegs sein können. Viele Christen machen es häufig so, dass sie sich das Gesetz predigen, um sich im Griff zu haben nach dem Motto, wenn ich das tue, dann ist Gott böse und will nichts mehr mit mir zu tun haben. Es stimmt, Gott ist heilig. Aber ich probiere dann, mich mit meiner Versuchung vor das Gesetz zu schleppen und hoffe, dass das Gesetz mir genügend Angst macht, dass ich etwas nicht mehr tue. Ich verstehe es ein bisschen anders, dass wir uns nicht mehr unter die Logik vom Gesetz stellen, sondern unter dem Gesetz von der Gnade. Das Gesetz von der Gnade, wo sagt, schau dir an, was Gott in seinem Sohn für dich tun hat. Dann hast du doch nicht mehr nötig, so oder anders. Schau Gnade an, wo schon da ist. Und es wird in dir bewirken, dass du es nicht mehr willst tun. Wir sollen mit unserer Versuchung unter das Licht vom Evangelium kommen. Gottes Liebe hilft uns zu erkennen, dass es ihn alles gekostet hat. Dort erkennen wir vielleicht auch die Schäbigkeit von unserer Sünde, wo uns manchmal um den Kopf schwirrt, um das Herz und sonst so, was uns ausmacht. Aber wir wollen die Gnade anschauen und uns die Gnade gegenseitig zusagen, wo schon da ist. Dass wir dort lernen, dem Drang, etwas Falsches zu tun, immer weniger nachzugeben. Wir sind keine Schuld noch mehr der Sünde gegenüber. Wir schulden der Sünde nichts mehr. Jesus hat alles gezahlt. Wo vergessen wir, was Gottes Geist will? Oder gibt es bei mir eine Schuld, eine Sünde, wo ich manchmal damit spiele, mich damit arrangiere, statt sie ernsthaft zu verscheuchen? Welche Predigt brauchst gerade du von der Gnade? In welchem Bereich brauchst du gerade Gnade? Sagt ihre Versuchung, wie groß das Gnade ist von Jesus. Pfingsten erneuert, geheiligt durch Gottes Geist verändert Leben. Amen.